Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
Herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts des Bildungszentrums Nürnberg. Mein Name ist Grażyna Wanat und ich spreche heute mit Andrea Kuhn, Leiterin des Menschenrechtsfilmfestivals in Nürnberg. Andrea, wie viele Filme pro Jahr schaust du dir an?
Oh, ganz genau weiß ich es nicht, aber so zwischen 300 und 400 Filme werden schon sein pro Jahr.
Wahnsinn. Und natürlich gibt es Zeiten, wo es deutlich mehr sind und Zeiten, wo du keine Lust auf Kino hast. Oder die Zeiten gibt es
nicht. Die gibt es nicht. Nö, das nicht. Ich liebe ja Filme. Also ich mache das ja jetzt nicht nur als harte Arbeit, sondern weil ich es wirklich liebe. Und im Kino kann ich mir auch mal andere Sachen anschauen, als was ich jetzt beruflich anschaue. Aber ich genieße jeden guten Film. Mhm. Und ich muss natürlich arbeitstechnisch auch sehr viele sehr schlechte Filme zum Teil gucken. Eben.
Ja.
Das ist der richtige Arbeitsteil. Aber wann immer ein schöner Film kommt, ist es eine reine Freude. Und wenn dann noch ein schöner Film außerhalb der Arbeit im Kino läuft, dann schaue ich den mit der gleichen Begeisterung an, wie wenn ich diesen Job nicht hätte, glaube ich.
Zu den schlechten Filmen hätte ich gleich eine Frage.
Ja.
Passiert, also du wählst natürlich, kuratierst ein Festival und wählst Filme aus. Passiert dir das auch, dass du einen, naja, schlechten Film würde ich nicht sagen, aber einen so lala guten Film nimmst, nur weil das Thema wahnsinnig wichtig ist oder andere Gründe dafür sprechen, dass man den Film unbedingt zeigen sollte?
Also, das gibt es in sehr seltenen Fällen, wenn wir sagen, als solidarischer Akt soll dieses Thema oder diese Person ins Zentrum mitrücken dürfen. Mhm. Das sind aber sehr seltene Ausnahmen, die wir eigentlich versuchen zu vermeiden, weil es immer schwierig ist, wenn dann jemand anders im Publikum den Film auch richtig grauenvoll fand. Mhm. Und man muss ja doch dastehen und das verteidigen. Mhm. Also wir kennen natürlich unser Publikum inzwischen auch ganz gut und wissen auch, dass der Geschmack des Publikums oft ein anderer ist als unserer. Das heißt, es gibt auch Filme, von denen wir ziemlich sicher sind, dass sie gut laufen werden und auch also positive Reaktionen haben werden, obwohl wir den Film nicht mögen. In der Regel zeigen wir solche Filme nicht. Aber wie gesagt, es kann mal sein, dass wir finden, ein Thema ist so unterrepräsentiert oder es droht gerade so aus den Nachrichten, aus dem allgemeinen Diskurs rauszubrechen, dass wir es irgendwie hochhalten wollen. Dann ja. Aber das ist, wenn nur als kleiner solidarischer Akt zu verstehen und ist überhaupt keine Maxime fürs Programm. Also eigentlich keine schlechten Filme für uns.
Klar, genau. Also ein Festival der Menschenrechtsfilme. Das beinhaltet Kino und das beinhaltet Menschenrechte. Was ist da für dich wichtiger?
Der Film.
Der Film.
Mhm. Also wir sind ja, und zwar klar, um auch zu sagen, wo wir sind, auch in diesem Menschenrechtsdiskurs. Wir sind keine Aktivistinnen, wir sind keine Menschenrechtsorganisation, die zu bestimmten Themen informiert, sondern wir sind sehr dezidiert ein Filmfestival. Das heißt, wir konzentrieren uns auf künstlerische Filme als politischen Akt. Das ist unser Rahmen, in dem wir fungieren. Und da kann das oberste Kriterium eigentlich für uns immer nur sein, Kino, 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 mit einem politischen Anspruch. Wenn wir das aufweichen würden, wären wir, glaube ich, nicht mehr, was wir sind. Dann könnten wir auch, ich sage jetzt mal, Amnesty sein, ohne es abwerten zu wollen, aber die machen eine andere Arbeit als wir. Mhm. Die informieren. Und wir nehmen das Mittel der Kunst, wir suchen uns ein bestimmtes Segment aus all den tollen Filmen, die es gibt, heraus, weil wir sagen, das sollen Leute sehen. Mhm. Das hat immer eine ästhetische Komponente, die ganz wichtig ist, weil wir sagen, man kann über politische Themen nicht sprechen, ohne auch einen politischen, ästhetischen Zugang zu haben. Also wir schmeißen Filme auch raus, weil wir sie unethisch finden oder sogar entpolitisiert, obwohl sie sehr ein politisches Thema präsentieren. Also von daher, oberste Prämisse für mich ist das Kino. Mhm. Das ist mein Job.
Und wenn du sagst wir, was heißt das dann?
Wir heißt unser Programmteam, also das ganze Festivalteam, das für das Programm auch gerade steht und die Menschen auch innerhalb rein des Festivals, aber auch vom Filmhaus Nürnberg, die ihre ganze Expertise da reinschmeißen und mit denen ich gemeinsam eine ganze Woche lang sehr, sehr heiß über Filme diskutiere. Über die Vorzüge, Nachteile, wer was mag, wer was problematisch findet. Und das sind sehr, sehr fruchtbare Diskussionen, die eigentlich fast einer der Höhepunkte der Festivalarbeit sind, gemeinsam so intensiv über Filme und Themen zu sprechen, um dann am Ende ein hoffentlich möglichst breites und interessantes und abwechslungsreiches Programm zu haben, das aber sozusagen den politischen Anspruch nicht verliert und auch den künstlerischen nicht.
Und wie viele seid ihr?
Ja, wir sind ein sehr kleines Team. Also beim letzten Festival waren wir im Moment zu sechst im Programmteam.
Oh, okay. Tatsächlich klein, ja.
Ja, wir haben ja Gott sei Dank ganz tolle ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Das sind dann nochmal fast um die 40, die zu uns stoßen. Wir haben jedes Jahr oder jedes Festival Praktikantinnen, ohne die gar nichts ginge. Wir kriegen natürlich von unserer Heimat, also vom Kunstkulturquartier von der Stadt Nürnberg, auch Technik und TechnikerInnen zum Beispiel gestellt. Das heißt, auch die verstehen wir als Teil unseres Teams. Mhm. Die Filmvorführer, aber eben auch die Menschen, die für uns ehrenamtlich die Tickets abreißen. Die Menschen, die sich um Kopfhörer bei Übersetzung kümmern. Also all diese Sachen, die wir brauchen, die Hände, die wir brauchen und die uns dankenswerterweise sehr, sehr großzügig zur Verfügung gestellt werden.
Das heißt, du sagst, die Stadt Nürnberg unterstützt euch. Ihr seid kein Festival der Stadt Nürnberg.
Nein, wir sind ein eingetragener Verein. Wir fungieren komplett unabhängig.
Was nicht schlecht ist, oder?
Es ist nicht nur schlecht, ich glaube, das ist für dieses Thema auch sehr notwendig.
Entscheidend, ja.
Weil ein bisschen Distanz braucht es, braucht es auch, glaube ich, gerade auch in der Stadt, die Stadt des Friedens und der Menschenrechte ist. Weil ich glaube, irgendwo muss eine gewisse Reibung her und die Reibung ist gesund für alle und kann auch mal von unserer Seite kommen. Und gleichzeitig ist aber die Stadt Nürnberg der größte Förderer des Festivals, also rein geldbezogen und stellt uns natürlich die gesamte Infrastruktur, ohne die wir so gar nicht fungieren könnten. Also das Künstlerhaus mit dem Filmhaus, den Leinwänden dort, wie gesagt, den Technikern und Technikerinnen und insgesamt sehr viel Unterstützung auf allen Seiten und auch Wohlwollen. Das ist für uns natürlich schon wichtig.
Gibt es auch Versuche der Einflussnahme auf das Programm oder auf Themen? Oder
Selten. Oder? Nein, also eigentlich nicht. Das würden wir uns aber auch ein bisschen verbieten, würde ich jetzt mal sagen. Und dazu kommt aber natürlich auch der Punkt, dass wir unser Programm relativ spät veröffentlichen. Das heißt, bis das
dann die Leute mitbekommen,
ist das Kind im Brunnen. Also nee, das gibt es nicht. Aber natürlich haben wir schon Diskussionen und auch Sonderveranstaltungen, die wir machen, wo man vielleicht auch mitbekommt, dass die Zielrichtung unter Umständen auch mal auseinandergeht. Oder bei unserer Eröffnung in der Tafelhalle ich natürlich auch mal die Gelegenheit nutze, wenn ich schon eine Eröffnungsrede halten darf, auch nochmal Nürnberg an einen eigenen Maßstäben zu messen. Weil ich glaube, das ist gesund und auch ganz notwendig, dass wir das immer wieder machen, damit Nürnberg dieses Label Stadt des Friedens und der Menschenrechte auch zurecht tragen und behalten kann.
Und wenn ich das jetzt sagen darf, ich liebe deine Eröffnungsreden. Du sprichst immer toll und treffend.
Ja, ich habe ja nur alle 2 Jahre die Gelegenheit, was zu sagen und dann
finde ich, sollte man sie auch nutzen. Ja, aber warum eigentlich? Warum nicht jedes Jahr?
Das hat was mit unserer Struktur zu tun. Also wir sind wirklich sehr klein. Das Festival selber hat 1,5 Stellen, die nicht besonders gut finanziell ausgestattet sind. Und so ein großes Festival jedes Jahr zu stemmen, mit so viel freiwilliger, ehrenamtlicher Zuarbeit, ist eigentlich nicht wirklich sinnvoll machbar. Und wir sagen, dass es eigentlich gut funktioniert, das zweijährlich zu haben. Wir haben eine viel bessere Auswahl. Wir können nämlich aus dem ganzen Schatz von Filmen von 2 Jahren schöpfen. Das ist ganz gut. Wir haben mehr Filme, die wir zeigen wollen, als Programmplätze. Wir kommen nicht in die Situation, wo wir irgendwas füllen müssen und dann halt den Film nehmen oder den, weil, naja, irgendwie bräuchten wir schon noch was. Und der ist zwar nicht toll, aber er tut auch nicht weh. Die Situation haben wir eigentlich nicht. Das ist sehr luxuriös. Und so können wir doch die Kräfte sparen, weil das Festivaljahr ist für alle also ein bisschen so eine Horrortour, weil es einfach heißt, dass wir ein halbes Jahr rund um die Uhr nur arbeiten. Und das ist nicht gesund und es sollte auch nicht jedes Jahr so sein. So kann man dann im Zwischenjahr ein bisschen kürzer treten, zum einen. Und zum anderen braucht man ja auch mal Zeit zum Reflektieren und für mich zum Beispiel zu anderen Festivals zu reisen, um neue Filme zu finden.
Ist das nicht toll?
Ja, ich beschwere mich nicht, das ist mein Traumjob. Also ich komme viel rum und das geht aber im Festivaljahr selber zum Beispiel nur eingeschränkt. Also im März ist eigentlich Schluss. Ab dann ist sozusagen Hausarrest, Filme gucken. Und in diesen Zwischenjahren passiert dann mehr das Netzwerken, der Kontakt zu neuen Filmschaffenden, zu neuen Festivalkolleginnen und die Überlegungen, was man eigentlich macht, ob das so gut ist, ob man es ändern sollte, wie es weitergeht. Das machen wir dann, wenn ein bisschen mehr Ruhe ist.
Und zum Festival werden auch Gäste eingeladen?
Oh ja, jede Menge, so viele, wie wir uns leisten können.
Genau, genau. Und manche von ihnen betreust du dann teilweise rund um die Uhr?
Ich betreue alle. Meine Gäste sind meine Gäste, da kommt mir nichts dazwischen.
Genau.
Also das ganze Team macht das natürlich, aber für mich ist es ja die größte Freude, dass die Leute kommen.
Ja.
Wir laden auch ja niemanden ein, weil wir es nicht besser wissen, sondern wir laden die Leute ein, auf die wir uns freuen, mit denen wir über ihre Filme reden wollen. Manche sind sozusagen treue Weggefährten und Weggefährtinnen. Also Filmschaffende, denen wir uns auch sehr verbunden fühlen, die kontinuierlich tolle Sachen raushauen und wo wir uns freuen, wenn wir sie wiederhaben dürfen bei uns. Andere sind Menschen, die wir noch gar nicht kennen, die wir kennenlernen wollen. Und also für mich ist das das Schönste am Festival, dass die Gäste da sind und ich möchte mit allen so viel Zeit verbringen, wie es irgendwie geht.
Aber trotzdem gab es Reinfälle, also Gäste,
oh ja,
die dich enttäuscht haben.
Oh ja, vornehm ausgedrückt, natürlich. Es gab furchtbare Gäste.
Und was war so schrecklich an denen? Namen musst du nicht nennen. Kannst du aber. Nee.
Das würde ich jetzt nicht machen, aber sagen wir so. Also vorsichtig formuliert. Also Menschen ohne Humor sind schon insgesamt ein bisschen schwierig.
Mhm.
Und ich finde es ganz wichtig, dass man sich selber ernst nimmt, ja, als Person. Das heißt aber nicht, dass man. Man sollte das nie auf Kosten anderer Menschen machen.
Mhm.
Und ich glaube, es gibt Menschen, die sind etwas zu viel hofiert worden in ihrem Leben.
Mhm.
Und das überträgt sich dann auf den Umgang mit anderen Menschen. Und das ist was für uns schon wichtig ist. Und da geht es jetzt nicht nur um den Umgang zum Beispiel mit mir als Festivalleiterin, sondern auch mit unserem Publikum oder mit meinen Praktikantinnen. Mhm. Ein Gast, der bei uns ist, der sollte zu allen Menschen korrekt sein und auch Lust haben, bei uns zu sein. Also wir wollen eigentlich niemanden hofieren und die irgendwie bei Laune halten müssen, sondern wir wollen in Austausch gehen und wir brauchen dafür auch Menschen, die dafür offen sind und die darauf Lust haben. Nicht nur Leute, denen man irgendwie, also mit Verlaub, den Arsch hinterher tragen muss oder die alle 2 Sekunden bestätigt haben müssen, wie wichtig sie sind.
Und das so benehmen sich wirklich die Wichtigen, also mit einem super bekannten Namen oder nicht unbedingt?
Also tendenziell mehr von denen als von den anderen, was dazu geführt hat, dass wir jetzt auch beschlossen haben, auf große Namen gänzlich einfach in Zukunft zu verzichten.
Ach, tatsächlich.
Weil wir sagen, dass das gar nicht das ist, was wir wollen. Das macht man so, weil es wird gesagt, man müsse es so machen.
Also braucht es Stars. Prestige-Sache ist.
Prestige für die Pressearbeit, sonst kommt da keiner. Um den Wert des eigenen Festivals darzustellen. Und wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, wer uns daran misst, hat eh was nicht verstanden. Und das ist gar keine Messlatte, die wir akzeptieren wollen. Und wir über jetzt fast, also die 20 Jahre, die es das Festival jetzt gibt, haben wir ganz viel Unterstützung gehabt von sehr prominenten Leuten zum Teil, auch bei unseren Eröffnungsfeiern. Und das war gut und wichtig und toll. Und jetzt sagen wir, uns gibt es seit 20 Jahren. Wir haben jetzt 11 Festival-Ausgaben hinter uns. Wir haben Lust, unserem Publikum die Leute zu zeigen, die wir für die eigentlichen Stars halten. Sagen, guckt euch doch die an. Weil da könnt ihr wirklich was entdecken. Das sind tolle Filme, tolle Leute. Vertraut uns und kommt mit auf die Reise.
Die anderen sind schon entdeckt. Brauchen sie
die nicht. Sind entdeckt und es kann eigentlich auch nicht sein, dass alle unsere Ressourcen in einen Gast reingehen. Und unsere Ressourcen sind ja immer noch eigentlich zu wenig. Also was Geld angeht, was Zeit angeht und Aufmerksamkeit. Und eigentlich haben wir ganz tolle Leute und die verblassen dann so in diesem Starlicht. Die sollen eigentlich ins Spotlight kommen. Und bei unserer letzten Festivaleröffnung im letzten Oktober hat das ja super funktioniert. Wir hatten einen ganz, ganz tollen Eröffnungsfilm. Wir mussten keine Kompromisse machen filmisch, weil wir keinen Star hatten, dessen aktuelle Produktion wir dann zeigen mussten. Das Publikum hat den Film geliebt. Das Publikum hat unsere Gäste geliebt. Wir haben unsere Gäste geliebt. Unsere Gäste haben uns geliebt. Es war also zusammenfassend Liebe überall. Und das war toll, weil wir das Gefühl hatten, es übersetzt sich. Ja. Es waren vielleicht, waren es 50 Leute weniger als bei einem größeren Star, die da waren, aber die sind alle geblieben. Die haben nicht nur gewartet, da kommt der Star, die gucken wir uns jetzt mal eben an und dann gehen wir heim.
Das stimmt.
Und die Leute haben sich den Film angeschaut und die kamen nachher ins Gespräch. Und das ist eigentlich das, was wir machen wollen, und wir nehmen uns das Recht, das, was wir für sinnvoll halten, auch zu tun. Ich muss es dann halt als Leiterin übersetzen an die Presse, an die Geldgeber und so. Aber das mache ich gerne, weil ich meine, ich arbeite in der Kultur, das weißt du selber. Wir machen das ja nicht wegen des Geldes, weil dann wären wir komplett falsch aufgehoben. So, dafür ist die Bezahlung viel zu niedrig. Sondern wir machen, also ich mache das, weil ich das toll finde und weil ich an das glaube. Und warum soll ich mir dann von anderen Leuten eigentlich auch noch vorschreiben lassen, wie das am besten zu tun ist, wenn es sich nicht richtig anfühlt? Und mit unserem Publikum habe ich auch den Eindruck, dass wir so viele tolle Leute haben, die das Festival sehr schätzen, die das auch verstehen und die das auch, die auch mitgehen. Und warum sollte ich dann irgendwas anders machen? Das haben wir jetzt ganz bewusst so gemacht mit den Stars, dass wir uns eigentlich viel mehr auf unsere Leute konzentrieren wollen, auf die Leute, die toll sind, die tolle Filme machen, die zum Teil von sehr weit wegkommen. Und das war sehr heilsam im letzten Festival. Es war wohltuend. Weil man muss auch realistisch sagen, wir sind ein Festival, also in Nürnberg ein großes Festival, in der Festivallandschaft international natürlich nicht. Das heißt, warum sollten Leute zu uns kommen? Also entweder sie waren noch nie in Nürnberg und interessieren sich zum Beispiel für die Nazi-Vergangenheit und versprechen sich was von der Stadt und sagen, die Einladung des Festivals kommt mir gerade gelegen, dann kann ich Nürnberg anschauen. Oder sie kommen, weil sie was Gutes über uns gehört haben, weil Kolleginnen gesagt haben, das ist ein super schönes Festival, da wirst du dich wohlfühlen, da gibt es interessante Filme zu sehen und tolle andere Gäste. Oder weil wir sie schon mal da hatten und die Beziehung so stark ist, dass sie Lust haben, wieder mit uns Zeit zu verbringen. Was anderes haben wir nicht. Wir haben kein großes Geld. Wir haben keinen Ruhm. Also, auch wenn du bei uns gewinnst, wird es jetzt deinen Film nicht aus der Obskurität in den Starhimmel schießen. Da müssen wir realistisch sein. Aber wir haben was zu bieten, was Atmosphäre, Herzlichkeit, Gastfreundschaft und Wertschätzung angeht. Und das bekommen wir auch von den Filmschaffenden oft zurückgespiegelt, dass sie sich bei uns sehr gesehen fühlen und als und gewertschätzt als Person, aber auch als Künstler und Künstlerin. Das ist uns auch ganz wichtig. Und wenn das halt dann klappt und es klickt, dann sieht man sich halt öfters.
Ich muss sagen, als Leiterin der polnischen Filmwoche verstehe ich das sehr gut, weil es bei uns genauso funktioniert. Es sind die gleichen Motive und auch die Schauspieler oder Regisseure oder Regisseurinnen kommen nicht wegen dem Geld, sondern...
Genau, und warum sollte Motivation, jemand zu unseren Veranstaltungen kommen, wenn es nicht was anderes gibt, jenseits von Ruhm und Geld? Das haben wir nicht. Aber wir haben was anderes zu bieten, und ich glaube, das ist auch die Stärke von kleineren Festivals oder von deiner Filmwoche, dass wir eben was bieten, was die Großen überhaupt nicht können. Also bei der Berlinale oder in Cannes, da werden Regisseure zwar eingeladen und haben eine große Premiere, aber ansonsten hocken die auf ihrem Hotelzimmer. Die haben überhaupt gar keinen Kontakt zum Festival selbst, zu den Leuten. Und bei uns, wir gehen auf die Fürther Michaeliskerber. Ich nehme meine Gäste dahin mit, eine Festivalparty. Und ich gehe erst ins Bett, wenn der letzte Gast das Zentrum verlassen hat. Klar. Ja, das kommt dann halt an. Und dann, das sind unsere Argumente, warum die Leute kommen sollen.
Ja, wir sprechen jetzt am 19. August 2020 und es gibt nach wie vor in Deutschland ganz viele, nicht ganz kleine, Demos gegen Corona-Regeln. Und ich wollte dich fragen als Spezialistin für Menschenrechte, leben wir jetzt gerade in einer Corona-Diktatur oder an der Schwelle? Und sind diese Demonstranten möglicherweise unsere Verbündeten im Kampf für die Menschenrechte?
Nein, ganz und gar nicht. Und den würde ich allen mal empfehlen, jetzt zum Beispiel nach Weißrussland mal eben rüberzufahren. Erleben Sie mal, was eine Diktatur eigentlich ist. Das sind Menschen, die willentlich oder unwillentlich gemeine Sache machen mit Rechtsradikalen. Das sind nämlich die Leute, die diese Demos anmelden. Das sind Menschen, die es als Zumutung empfinden, zum Wohle anderer Menschen, nicht für sich selbst, mal ab und zu eine Maske anzuziehen. Und die wählen irgendwas mit dem Grundgesetz oder der Verfassung durch die Gegend. Das halte ich für absurd. Das ist fehlgeleitet und das ist vor allem, da kann mir jeder sagen, ja, aber das sind ja nicht alle Nazis, die da sind. Kann schon sein, aber ihr lauft da mit Antisemiten, mit Homophoben, mit Sexisten und mit Ultrarassisten, die gewaltbereit sind. Und zwar auf jeder dieser Demos. Und die Leute werden angefüttert über diese ganzen WhatsApp- oder Telegram-Gruppen speziell. Da wird ihnen rechte Propaganda auch noch irgendwie mundgerecht verpackt. Nein, Corona-Demonstrantinnen sind keine Verbündeten. Die sollten sehr, sehr vorsichtig sein, den Begriff Diktatur in den Mund zu nehmen. Also was für ein Witz. Es geht darum, Rücksicht zu nehmen aufeinander und auf Menschen, die sich vielleicht nicht aussuchen können, ob sie glauben, dass sie was überleben oder nicht. Es sterben reale Menschen. Die sollen einfach nur mal reden mit meinen Kolleginnen in Italien oder in Spanien, was die erlebt haben. Und was wir Gott sei Dank nicht erlebt haben, weil hier Regeln gelten. Man muss immer gucken, dass die staatliche Macht nicht übergriffig wird, zu sehr. Aber ich glaube, eine Maske gelegentlich aufzuziehen,
genau,
andere Menschen zu beschützen, das ist absolut zumutbar. Es sollte überhaupt nicht darüber diskutiert werden. Und diese Art von narzisstischem Egoismus, den diese Leute an den Tag legen, da fehlt mir jedes Verständnis dafür. Und dann sollen die mal nach links und rechts schauen, wenn sie nicht eh schon selber rechts sind, mit wem die da eigentlich auf dem Platz stehen. Und dann sollten die aber ganz schnell da weggehen. Dann zieht euch eure Maske auf und geht zu Black Lives Matter. Die brauchen Unterstützung. Da geht es um wirklich was. Aber nicht um Corona. Sag ich jetzt mal so.
Stichwort Black Lives Matter. Ich mache mir auch viele Gedanken über die Sprache, die wir sprechen. Die Sprache verändert sich. Es gibt Begriffe, die okay sind und auf einmal sind sie nicht mehr okay. Und oft weiß man nicht, wo man sich gerade befindet und was man sagen darf, was man nicht sagen darf, was ist gerade politisch korrekt und was nicht. Und deswegen wollte ich mit dir ein bisschen sprechen über so Gruppenbezeichnungen, die gerade auf dem Markt sind sozusagen, ja, und verwendet werden. In welchen Kontexten, was sie bedeuten, in welchen Kontexten darf man sie sagen oder überhaupt nicht sagen. Also eben gibt es eine ganze Bezeichnungsgruppe und da sage ich ein paar, zum Beispiel Schwarz oder POC als Abkürzung für Person of Color und People of Color. Dann gibt es auch noch BPOC oder farbig. Was sagt man? Und was bedeutet das? Und warum gibt es so viele?
Das kann ich dir natürlich im Prinzip nicht beantworten, weil ich bin selber weiß. Also die Frage ist, glaube ich, immer, versuchen möglichst sensibel mit Sprache umzugehen, den historischen Kontext von Begriffen zu verstehen. Und eine ganze Reihe Begriffe, die vor 30, 40 Jahren noch üblich gewesen wären, tauchen in der Liste Gott sei Dank gar nicht mehr auf. Ich glaube, es geht darum, zuzuhören bei Menschen, die mit diesen Begriffen bezeichnet werden, was sie dazu sagen. Und wenn mir jemand sagt, ich akzeptiere diesen Begriff nicht oder ich finde ihn verletzend, dann muss ich mir Gedanken machen, also dann kann ich das erstmal akzeptieren und halt mal kurz die Klappe. Statt zu erklären, warum das gar nicht verletzend gemeint ist. Oder
ja, das passiert oft, ne? Dass die Leute erklären, aber das ist gar nicht schlimm. Das haben wir doch schon immer gesagt.
Das ist nicht gemeint. Weißt du, das ist doch, nein. Mhm. Das war, nee, das hast du falsch verstanden. Ja?
Genau.
Und denk mir, nee, solche Begrifflichkeiten verletzen und ich will niemanden verletzen. Und solange es für mich kein Ding der Unmöglichkeit ist, auf einen Begriff zu verzichten. Ja, wenn mir jemand sagt, ich möchte diesen Begriff nicht benutzt wissen, dann benutze ich ihn schlicht und ergreifend nicht, weil das tut mir nicht weh, einen anderen zu suchen.
Ja.
Aber ich muss hören, was mein Gegenüber oder auch eine größere Gruppe, ein öffentlicher Diskurs dazu sagt. Ich kann das nicht entscheiden. Ich kann auch nicht sagen, was richtig oder falsch ist. Aber ich kann immer darauf hören, wenn mir jemand sagt, das ist verletzend, das ist rassistisch, das möchte ich nicht. Und wenn es mir möglich ist, kann ich einen anderen Begriff nehmen. Weil das tut mir viel weniger weh als der Person, die ich mit dem Begriff möglicherweise verletzt habe.
Mhm.
So handhabe ich das.
Ja, also klar, diese schlimmen Begriffe habe ich gar nicht auf die Liste aufgenommen, aber ich glaube, der Begriff farbig gehört eigentlich auch schon dazu, weil man, ich glaube, den hört man auch nicht so gerne.
Ja, ich glaube, das ist natürlich auch historisch, ist das auch ein Begriff, der ja auch dann schwierig ist, was er bezeichnet, ist, ob dann People of Color oder Person of Color ist moderner bezeichnet, aber im Prinzip wird in der Übersetzung was Ähnliches, aber ach, wenn man dann nach Südafrika schaut und dort die Apartheidsnomenklatura, da bekommt der Begriff der Colors ja auch vor und bezeichnet nicht Schwarze, sondern Menschen, die nicht so schwarz sind, wie man Schwarze definiert hat, aber nicht weiß. Das hat auch eine hierarchische Ordnung gehabt. Also schwierig. Ich versuche mich zu vergewissern, wenn ich mit jemandem rede, was für sie der richtige Begriff ist.
Genau, aber das ist einfacher. Aber wir zwei können uns auch unterhalten über verschiedene Themen und trotzdem brauchen wir Begrifflichkeiten.
Stimmt.
Und es ist oft schwer, diese zu finden.
Das ist schwer. Und vor allem ist auch die Frage, wen meinen wir eigentlich?
Ja.
Also wenn es um Rassismus geht, sind in Deutschland natürlich schwarze Menschen definitiv sehr stark davon betroffen.
Genau.
Aber ja zum Beispiel auch ganz viele Menschen, die vielleicht von anderen Leuten, also in Polizeigeschichten werden die immer als südländischer Typ bezeichnet, ne?
Ne?
Ja, genau. Das ist ja nur eine Verklausulierung für vielleicht türkischstämmig, vielleicht arabischstämmig, nicht weiß genug. Weil ob die Leute, was die im Pass stehen haben oder so, interessiert ja eh gar keinen. Das wird ja so klassifiziert. Also da kann ja auch jeder Bio-Deutsche da total drunter fallen, wenn die Züge etwas dunkler sind, die Haare dunkel, vielleicht noch graus. Also wen meine ich damit?
Ja.
Meine ich konkret Menschen, die sich in der Selbstbezeichnung wahrscheinlich als schwarz bezeichnen würden? Oder meine ich Menschen, die nicht so weiß sind, wie manche Leute sich das hier so vorstellen, wie die Leute weiß zu sein hätten? Dann würde ich für den Begriff vielleicht nicht weiße verwenden. Ja, aber es ist schwierig. Ich glaube, ich denke, das ist auch gut, dass es schwierig ist, dass man, wir sind halt gezwungen, uns jetzt inzwischen auch mal drüber nachzudenken. Und das finde ich ganz gut. Ich glaube auch, solange man sich ernsthaft bemüht, wird man im Austausch bleiben und da wird auch keiner kommen und sofort mit dem Finger auf eine zeigen. Möglicherweise kommt jemand und korrigiert und dann kann man ja selber nochmal nachjustieren oder, oder was finden. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man zuhört, welche Begriffe verwenden Menschen selbst, als Gruppenbezeichnung zum Beispiel. Und wenn mir jemand sagt, das stört mich oder dieser Begriff ist aus dem und dem das Grund problematisch, kann man ihn ja mal versuchen, aus dem Vokabular zu streichen, weil so what?
Ja, selbstverständlich.
In der Regel können wir uns ja trotzdem noch ausdrücken.
Naja, stimmt, ja. Aber oft werden eben diese englische Abkürzungen wie POC benutzt und das ist schon ein bisschen schwer zu handhaben auch in der Sprache. Also es fehlen, glaube ich, in der deutschen Sprache auch passende Begriffe.
Ja.
Aber die Erfindung von neuen Begriffen funktioniert oft auch schwierig. Aber da hatte ich noch einen Begriff zum Beispiel. Menschen mit Migrationshintergrund oder Migrationshintergrund, was hältst du davon?
Also ein Kollege von mir hat mir vorgeschlagen, wir sprechen stattdessen lieber von uns als Menschen mit Nazi-Hintergrund.
Okay.
Da würde man mal die Bezeichnungen umdrehen und auch mit so einem Totschlagargument mal alle, die, weiß ich nicht, Bio-Deutsch, Deutsch-Deutsch, Autochton-Deutsch oder was auch immer das sein soll, wären, dann würden die mal so eine Gruppenbezeichnung aufgedrückt bekommen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es kommt immer auf den Kontext an, in dem man Begrifflichkeiten verwendet. Beispiel wäre jetzt zum Beispiel die Mordtaten des NSU in Nürnberg.
Ja?
Die Menschen, die da umgebracht wurden, es waren Nürnberger. Und es waren Menschen, die den rechtsradikalen Killern an deren Definition nicht deutsch genug waren. Von wo die kommen, von wo ihre Familien kommen, ist für mich da gar nicht entscheidend. Deswegen, das waren rassistische Morde an Nürnbergern.
Ja, so wurde es aber.
Also da ist es für mich gar nicht wichtig.
Keine einzigen Beschreibung formuliert.
Ja. Genau, aber
bei der Presse noch woanders.
Und das ist ja auch so ein Problem mit der Empathie auch in Nürnberg, oder? Viele Leute in Nürnberg es auch so verstehen. Man weiß, da ist was passiert und vielleicht auch, dass es die meisten Todesopfer in Nürnberg gab und ein Sprengstoffattentat. Aber es betrifft ja, viele glauben, es betrifft sie nicht. Mhm. Ja? Ja. Wir würden nicht in einem kleinen Laden stehen. Bei uns kommt die NSU nicht rein und knallt uns ab, nur weil wir anders ausschauen. Vermeintlich anders ausschauen. Mhm. Und was, also wo diese Menschen herkommen, ist ja gar nicht entscheidend. Sie sind aus rassistischen Motiven ermordet worden. Und selbst wenn die einen deutschen Pass hätten, dritte Generation, fünfte Generation hier wären und die hätten nicht den deutsch genug Namen und hätten nicht deutsch genug ausgeschaut, wären sie ja trotzdem ermordet worden. Also ist der Hintergrund nicht entscheidend, sondern das rassistische Motiv. Und ich finde es sprachlich immer ganz schwierig, aber ich finde es so ganz wichtig, darüber nachzudenken, wie wir sowas dann eigentlich ausdrücken. Oder jetzt auch plötzlich kommt wieder so ein Begriff auf, fremdenfeindlich. Was für Fremde denn? Ja. Was sind denn das für Fremde? Das sind Leute aus meiner Nachbarschaft. Das sind, beim Herrn Schimschek hätte ich meine Blumen kaufen können. Mhm. Ja? Ja. Was ist denn das für ein Fremder? Das ist ein Nürnberger. Mhm. Und das ist natürlich dann das problematisch, weil du dann, das habe ich auch bei so Black Lives Matter Demos zum Teil gelesen. Und ich weiß, das kommt aus dem Herzen was, als was Positives. Mhm. Gegen Fremdenfeindlichkeit. Ja. Aber gleichzeitig heißt das, jeder, der nicht weiß ausschaut, ist fremd. Mhm. Das trifft ja auch gar nicht die Realität. Das
überhaupt nicht, natürlich nicht.
Also A, sind die nicht fremd, die sind hier geboren. Was wollen sie denn sonst sein als von hier, ja? Ja. Nicht alle Menschen, die
anders aussehen.
Ja, oder? Genau. Also nur weil sie anders aussehen, sind sie nicht, warum fremd. Sollen sie denn fremd sein? Ja. Die sind in, weiß ich, Generationen schon hier. Die sind wahrscheinlich viel mehr NürnbergerInnen oder Erlangerinnen, also ich komme ja aus Erlangen, als manche andere, ja, die von aus Hamburg hergezogen sind. Ja. Und da muss man halt, glaube ich, aufpassen, weil das so ein Begriff, der jetzt plötzlich wieder so ein bisschen in der Presse auftaucht, in Reden auftaucht, auf Plakaten auftaucht, der konstruiert eigentlich eine andere Wirklichkeit, als wir sie haben. Mhm. Und der verdreht es schon wieder so, ne? Wenn wir diese Begrifflichkeiten unreflektiert benutzen, spielen wir diesen Mördern letztlich in die Hände. Und wir lassen uns entzweien und wir gehören zusammen. Wir sind eine Stadtgemeinschaft. Ja. Und wir leben sehr gut, also in der Regel, im Alltag zusammen. Und da wird so sprachlich ein Keil zwischen Menschen geschlagen, der nichts zu suchen hat. Und dieser Keil, der wird dann halt übersetzt irgendwann auch in Gewalt. Der wird in Diskriminierung übersetzt, in Gewalt. Und deswegen, glaube ich, ist es lohnenswert, dass jeder Einzelne von uns sich auch so gut es geht Gedanken macht. Fehler macht man immer.
Dazu komme ich gerne ein bisschen später nochmal zu Fehler macht man immer und darf man Fehler machen heutzutage. Aber zu meinen Begriffen nochmal, da habe ich also was auf der Liste, was du auch teilweise jetzt benutzt hast, mehrmals, nämlich Bio-Deutsche. Und dazu kommt noch Kartoffel oder Almann. Was sagst du zu diesen Begriffen?
Ja, das ist natürlich alles so Hilfskonstrukte und Bio-Deutsch ist natürlich auch ein saudämlicher Begriff eigentlich, ne? Ich finde aber, das ist schon korrekt, wenn man andere Leute immer in irgendwelche Töpfchen schmeißt, dann darf man selber, dann muss man auch damit rechnen, selber in den Topf geschmissen zu werden.
Und aber Alman, das ist dann feindlich? Oder ist das
kommt
okay?
drauf an. Also Alman wird ja gerne auch mal, also mit einer gewissen, manchmal auch humoristischen Distanz gesagt. Ich finde, wir sollten einander insgesamt nicht diskriminieren, aber die Idee, dass nur, weil ich zu der Mehrheitsgesellschaft gehöre, es total unangemessen ist, dass ich auch mal als in eine grobe Gruppenbezeichnung reingeschmissen werde, finde ich auch ein bisschen absurd. Also ich muss mich da jetzt nicht groß drüber aufregen, weil ganz ehrlich, ich bin von Rassismus nicht groß betroffen, solange ich hier in Deutschland bin. Mhm. Und wenn mich jemand als Alman bezeichnet, das halte ich schon noch aus.
Okay.
Also wenn's feindlich gemeint ist, dann wäre ich immer dagegen. Weil gruppenspezifischer Hass oder es ist immer falsch.
Genau. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, ne, heißt das.
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, genau. Aber wir machen das selber, also wir, und das ist jetzt diese Gruppe, die du gerade als Bio-Deutsch-Kartoffel oder einen Mann bezeichnet hast, wir machen das eigentlich ständig und dass wir uns im geringsten darüber bewusst sind. Und vielleicht hilft sowas manchmal auch, das ins eigene Bewusstsein zu bringen. Also ich reise ja sehr viel und ich reise auch in Länder, wo ich offensichtlich durch meine Gestalt auch heraussteche. Das ist manchmal ganz heilsam, selber zu erleben, dass man nicht überall automatisch die Norm ist oder normal ist und sich dann denken kann, die anderen werden alle anders oder falsch oder nicht dazugehörig. Sondern ich habe diese Erfahrung auch schon des Öfteren gemacht und finde das ganz gesund.
Okay. Ich habe unter meinen Bekannten in sozialen Medien, eine deutsche Schauspielerin, die ganz oft diese Begriffe verwendet und setzt sich sehr stark für zum Beispiel für feministische Themen ein und auch für eine bestimmte ethnische Minderheit, zu der sie selbst gehört. Naja, und dann überlege ich, wenn Mann, Frau gezielt gegen Diskriminierung und für Gleichheit steht. Warum sollen solche Begriffe hilfreich sein?
Nein, da finde ich, hast du natürlich an sich völlig recht. Hm. Ich verstehe aber auch als klare Minderheit, dass man auch irgendein Ventil braucht. Weil in der Mehrheitsgesellschaft hast du eine gewisse Macht und diese Macht drückt sich ja auch ständig aus. Wenn du zu der Minderheit gehörst und ob das jetzt so bestimmter ethnischer oder geografischer Hintergrund ist, ob das ist, weil du schwul-lesbisch bist oder trans, ob das irgendwas ist, was mit deiner Person zu tun hat. Wenn du in der Minderheit bist, hast du wenig Möglichkeiten zu agieren, weil dir in der Regel die Macht fehlt. Mhm. Vielleicht jetzt nicht das Individuum selbst, aber als Gruppe. Und da habe ich also minimal größere Toleranz,
okay.
wenn man sich auch mal Luft verschafft, indem man den Spieß umdreht. Inhaltlich hast du völlig recht. Natürlich sollte überhaupt niemand abwertend bezeichnet werden, nur aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Identität.
Mhm. Okay, da bin ich schon fast durch mit meiner kurzen Liste. Da habe ich aber eben LGBT. Oder es gibt jetzt auch LGBTQIA+.
Ja, es gibt noch ganz viele andere Sachen.
Es gibt noch andere, genau. Ja. Es wird kompliziert, Andrea.
Es wird kompliziert, ja. Und da kann man versuchen, sich zu behelfen, indem man einfach queer sagt. Auch ein englisches Wort, aber dass man den Buchstaben
allein. Tatsächlich? Kann man dieses queer sagen für alles sozusagen, was alle diese Buchstaben symbolisieren sollten?
Ja, bist du queer? Sag ich. Ich bin lesbisch, aber.
Ja, eben, das ist doch nicht queer.
Aber wenn mich jemand als. Wenn ich mich in Gemeinschaft verstehen möchte oder mich dort einreihen möchte, dann verwende ich auch den Begriff queer. Ich verwende den aber als relativ inhaltslosen Sammelbegriff, den ich als strategischen Begriff verstehe, um mich solidarisieren zu können und mit anderen Bündnissen zu schließen. Mhm. Meine Identität selber ist nicht queer. Ich bin einfach eine Frau, die auf Frauen steht. Das ist per Definition erstmal einfach nur lesbisch. Aber ich kann den Begriff annehmen als Sammelbegriff, um eine Gemeinschaft auch sichtbar zu machen. Mhm. Es wird Leute geben, die sich mit Händen und Füßen gegen den Begriff wehren. Aber es gibt, ne, also du wirst nie alle erwischen. Und es wird immer jemand geben, der ein Problem damit hat. Ja, es wird kompliziert, aber andererseits, ich verstehe natürlich auch, dass non-binäre, transidente Personen genannt werden wollen, weil das Benennen
also sie fallen dann, ja, stimmt
macht, ja. macht Existenz überhaupt erst sichtbar und möglich. Ja. Das verstehe ich. Es ist manchmal sehr unpraktisch, wenn es um den Sprachfluss geht. Mhm. Und man muss auch, meistens werden ja pragmatische Lösungen genommen. Aber jetzt zum Beispiel, was ich gelernt habe, was ich versuche zu vermeiden, ist bei unserer Eröffnung zum Beispiel, sage ich nicht mehr sehr geehrte Damen und Herren. Mhm. Ich sage liebe Gäste. Mhm. Und das aus dem Hintergrund einfach, weil es ist eine Realität, egal was man von Identitäten, das ist ja auch schon oft ein sehr politisierter Begriff, halten mag. Es gibt biologische Fakten, wie zum Beispiel intersexuelle Menschen, die aufgrund der Geschlechtsmerkmale nicht eindeutig zuordnbar sind. Die will ich nicht ausschließen. Und wenn du nur eine Person ist, die sagt, ich bin aber nicht nur, weil ich selber das beschließe, auch das würde ich respektieren. Und auch die Person möchte ich mit meinen können. Mhm. Aber zum Beispiel bei mir ist es gar nicht zu entscheiden. Verstehe ich als Festivalleiterin, dass ich diese Person ausschließen würde. Mhm. Ebenso wie alle non-binären Personen, die sagen, ich bin nicht nur eins oder ich bin nicht das eine oder das andere. Dann muss ich halt gucken, ob ich eine sprachliche Möglichkeit finde, das auszudrücken. Und bei der Eröffnung zum Beispiel sage ich jetzt liebe Gäste.
Mhm. Ja. Also, aber definitiv bei diesen schon wieder diese Kürzel, die aus dem Englischen kommen, die sind eben schwierig zu verwenden in der normalen Sprache.
Es wird auch nicht besser, wenn du es Deutsch machst. Also du kannst auch LSBTI sagen. Im Deutschen geht auch, wird aber auch nicht besser.
Wird auch nicht besser, da hast du recht, ja.
Deswegen, also ich verwende manchmal queer als ein queer, nicht heterosexuell, nicht heteronormativ. Mhm. Und alles andere wäre dann, möchte man den Sammelbegriff verwenden, weil tatsächlich es in der sprachlichen Praxis oft schwierig ist. Aber dann kommt es eben darauf an, über welche Gruppen ich spreche oder wen ich meine. Mhm. Und dann, wenn ich nicht den ganz großen Sammelbegriff meine, sondern spezifische Gruppen, dass ich dann so präzise wie möglich es halt mache, weil es ist für mich weniger Mühe, mir das sorgfältig zu überlegen, als es Menschen verletzt, wenn sie falsch bezeichnet werden oder sich ausgeschlossen fühlen. Es ist einfach nicht in meinem Interesse, Menschen Schaden zuzufügen. Nein. Ob ich das nachvollziehen kann, dass sie sich verletzt fühlen oder nicht, ist da gar nicht der Punkt. Wenn ich es vermeiden kann, dann würde ich immer versuchen, es zu vermeiden, egal worum es geht.
Mhm. Über Polen wollen wir jetzt nicht sprechen, aber in Polen hat man nur zwei Sätze.
Nur zu.
Ja, ja. In Polen hat eben mit diesem Begriff LGBT hat die Politik sehr gespielt, weil damit kann man versuchen, die Menschen zu entmenschlichen sozusagen, wenn das nur zu den Buchstaben reduziert wird, dann sagen die Politiker, es sind doch keine Menschen, das ist Ideologie, das sind nur Buchstaben und Ideologie. Und dazu hat auch der Oberbürgermeister von der Stadt Krakau einen Brief geschrieben, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast oder gelesen hast, an die Community in der Stadt Krakau, ihr seid keine Buchstaben, ihr seid Menschen und hier herzlich willkommen, das ist euer Zuhause. Ich fand es sehr schön, weil das schon wirklich so ein politisches Statement ist, was sehr benötigt wird in Polen und ja.
Und ja, und übrigens nicht nur in Polen, auch in Nürnberg, als zum ersten Mal zum CSC die Regenbogenfahnen gehisst worden sind, habe ich mit einigen Leuten aus der Community gesprochen, die mir auch gesagt haben, wie unglaublich bedeutsam das für sie ist. Mhm. Auch wenn es keine staatliche Verfolgung gibt, wenn die eigene Identität nicht als Ideologie gebrandmarkt wird, ist es doch ein Zeichen der Zugehörigkeit, weil auch Diskriminierung gibt es bei uns auch. Das ist natürlich in Polen gerade auf einem ganz anderen Level, ja, weil es politisiert wird. Ja. Und nicht nur in Polen, in Ungarn, in Rumänien, in Russland. Mazedonien. Ja. Überall, das ist halt das Problem. Und das auch so ein Punkt, wo ich manchmal denke, auch hier in Deutschland, die Community, wir müssen schon echt gucken, weil diese ganzen Phänomene sind ja auch vernetzt. Ja. In Deutschland funktioniert es gerade sehr gut mit Rassismus. Mhm. Das heißt, also Menschen, die aus rassistischen Gründen diskriminiert oder verfolgt werden, die kriegen den Großteil dieses Hasses und der politischen Instrumentalisierung gerade ab. Mhm. Aber wir sehen auch in Deutschland schon, dass dass Gewalt und Diskriminierung gegen queere Menschen aufsteigt. Mhm. Und de facto, wir sind die nächste Gruppe, die du zusammenfasst und die als nicht natürlich, nicht dazugehörig hingestellt werden. Mhm. Das ist historisch so. Also rassistische Diskriminierung, antisemitische Diskriminierung würde ich jetzt da einfach mal ganz, ganz, ganz brutal mit reinnehmen. Also diese Art aufgrund von Herkunft. Und die nächste ist immer Identität. Ja. Und das wäre auch bei uns nicht anders. Es ist bei uns nicht anders. Also Gewalt gegen LGBT ist hier an Zunehmen. Diskriminierung nimmt zu. Mhm. Und das allein wäre schon, finde ich, für alle queeren Menschen, sollte ein ganz klares Signal sein, sich auch an die Seite von Menschen zu stellen, die von Rassismus betroffen sind. Und wenn es nur der Eigennutz ist. Aber wir sehen das in den Nachbarländern, wo das rassistische Motiv nicht ganz so gut funktioniert. Also bei Orban in Ungarn mit dem Rassismus gegen Sinti und Roma, gegen Migrantinnen geht's noch, aber der hat ja auch schon stark.
Ja, klar.
Wo das nicht funktioniert, sind die Nächsten immer LGBT-Menschen und dann sehen wir immer eine Verknüpfung von Nationalismus und Kirche. Ne? Also ist ja auch kein Zufall. Ja. In Polen, in Russland sind die Orthodoxen, es sind die Kryptokatholen, die Seite an Seite mit den Nationalisten da stehen. Und dann bist du sofort bei antiqueerer Gewalt und Diskriminierung. Und von daher echt ein Hut ab nach Krakau, weil es halt noch eine von den Städten ist, die sich wehren. Und wo offen ein sicherer Hafen sozusagen behauptet wird. Und das ist so wichtig.
Das ist toll, finde ich auch. Ja, und das ist sehr traurig, dass all das, was du sagst, und es deckt sich damit, was ich denke eigentlich, dass zum Beispiel Polen so ein Labor ist und es sich doch für uns lohnt, genauer hinzuschauen, weil die Mechanismen, die verbreiten sich und die schwappen über teilweise.
Ja, also das erste Labor war Ungarn.
Ja,
Polen hat von Ungarn gelernt und in Polen ging es plötzlich zack, 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 zack. Ja. Alle meine polnischen Freundinnen und Kolleginnen und Kollegen, also ich meine, die Art und Weise, wie da der Staat übernommen worden ist, mit welcher Geschwindigkeit, das denke ich, haben die polnischen Rechten in Ungarn sehr genau hingeschaut. Wir sehen ähnliche Sachen auch in der Türkei zum Beispiel mit Erdogan. Die lernen und die lernen sehr gut voneinander, die sind außerordentlich gut vernetzt. Mhm. Und Leute wie die AfD hier in Deutschland, die haben die Kirche nicht an ihrer Seite im Augenblick, Gott sei Dank. Mhm. Die spielt aber auch in Deutschland keine so große Rolle, also die werden auch keine große Unterstützung, wahrscheinlich, um zu mobilisieren. Aber wir müssen da ganz genau gucken und wir müssen sehr genau Acht geben, was hier auch in Gesetzgebung passiert, wie Meinungsmache gemacht wird.
Meinungsmache, das ist es, genau, weil es geht nicht nur um eine feindliche Übernahme. Das klingt nur so, es würden Institutionen übernommen und so weiter. Natürlich stimmt das. Aber wie viele bereit sind, mitzumachen, das ist das Erschreckende.
Genau. Und das geht dann so Hand in Hand. Und da müssen wir, glaube ich, hier immer ganz genau gucken. Und wir müssen vor allem, also es geht nicht nur um uns, es geht eben auch um unsere polnischen Freundinnen und Freunde. Mhm. Die sind, also ich kenne sehr viele Leute in Polen, die sind dem ja auch ausgesetzt.
Ja.
Also ich betrachte es noch aus der Ferne, aber die sind dem direkt ausgesetzt.
Ich weiß.
Die Frauen, ich meine, ich muss es dir nicht erzählen, aber Freundinnen in Polen, die sind allein von dieser sexistischen, antifeministischen Gesetzgebung betroffen. Mhm. Die queere Community ist von der ultra-homophoben Sprache, von dem Hass und der Diskriminierung betroffen.
Die leiden schrecklich.
Und es ist auch unser Ding, auch hinzugucken, um die Freundinnen und Freunde in Polen zu unterstützen.
Ja.
Die nicht allein zu lassen, sagen, es ist uns egal, sondern irgendwie zu kämpfen und das dann idealerweise sogar in die Politik zu tragen, nämlich ins Europaparlament, weil das hier die ganze Zeit gepennt worden ist und nicht reagiert wird auf diese rechtsfeindlichen, antirechtsstaatlichen Übergriffe in Ungarn, Polen.
Mhm. Enttäuschend. Das ist
das ist eigentlich ein Skandal. Und jetzt ist es so, dass sie schon ihre Front gebildet haben und jetzt kommt man dem Ganzen schlecht bei. Man hätte bei Orban sofort eingreifen müssen. Man hat es nicht getan und was wir, glaube ich, machen müssen, ist auch der Politik da auf die Finger zu hauen. Sagen, wir akzeptieren das nicht mehr. Und wir akzeptieren nicht, dass Orban in Bayern willkommen geheißen wird, vom Ministerpräsidenten und hofiert wird. Das sind Antidemokraten, die haben hier nicht mit Ehren empfangen zu werden. Ende aus. Mhm. Also wer solche Sachen macht, hat einfach seinen Mitgliedsstatus in der Polite Society, wie es im Englischen heißt, also in der guten Gesellschaft verloren. Mhm. Und das muss man auch deutlich zeigen, aus meiner Sicht.
Ja, wäre natürlich schön, aber Realpolitik schaut anders aus.
Ja, wir müssen alle in die Politik, so ist es.
Ja, eigentlich stimmt's.
Wir müssen alle in die Politik und müssen die Sache selber in die Hand nehmen, auf politischem, demokratischem Weg.
Eigentlich
aber,
stimmt's.
Es ist so ein bisschen was, mir geht es oft auch im Kopf rum, man beschwert sich immer so und denkt mir, dann machen wir es halt mal selber.
Ja, das ist eigentlich, was kann man erwarten, wenn man nicht bereit ist, sich selber zu engagieren, ja?
Ja, ab in die Politik, lass uns das machen, lass uns das mal übernehmen und überlegen, jede und jede selbst, in was für einem Land, in was für einer Europäischen Union möchte ich eigentlich leben, was sind meine Werte, was bin ich bereit dafür zu tun?
Ja.
Finde ich sehr ehrenwert, sollten wir alle machen. Und nicht immer nur schimpfen auf die blöde Politik und die da oben, so ein Quatsch.
Stimmt, ja.
Selber machen.
Ja. Ja, wir haben jetzt viel über Identität eben gesprochen. Ja? Und das ist auch ein Begriff, der mich sehr interessiert eigentlich, finde ich super spannend, weil das ist ein Thema ohne Ende. Wie Identitäten konstruiert werden, wer bin ich, wer bist du und warum man sich mit irgendetwas identifiziert oder wird von außen gesehen mit einer Gruppe identifiziert. Also die Identität kann von außen auch konstruiert werden und so weiter. Und ich frage mich immer öfter, die Identitäten gibt es, das ist klar, aber ist Gruppenbildung, die auf Identitäten baut, gut für das gesellschaftliche Zusammenleben oder eher störend?
Ich glaube, auch das geht immer nur im Einzelfall. Also es ist immer eine Frage, ob man sich in der vermeintlichen Mehrheit identifiziert,
mhm,
oder ob man, wenn es jetzt um die Selbstbeschreibung geht und nicht das, was du meinst mit der Fremdzuschreibung. Das ist natürlich sowieso immer ganz brutal, weil, mhm, da führt meistens auch niemand was Gutes im Schilde.
Mhm.
Also wenn Menschen anfangen, andere Menschen, ohne dass die das selber so tun, in Gruppen einzuteilen, muss man, mhm, ja immer sehr schnell hellhörig werden.
Mhm.
Aber eine Gruppe kann natürlich auch eine Heimat sein. Und wenn ich jetzt das immer so sage, als lesbische Frau, also das Coming Out für mich war nicht schön.
Mhm.
Da mich eine Mehrheitsgesellschaft gegenüber, aus der ich Signale damals bekommen habe, das ist jetzt auch schon, ehrlich gesagt, ganz schön lange her.
Wie alt warst du ungefähr?
Also mein eigentliches Coming-out hatte ich erst mit Anfang 20.
Mhm.
Ich wusste, dass ich lesbisch bin, seitdem ich, weiß ich nicht, seit, wenn das halt so ein Thema wird.
Mhm.
Wen habe ich mich verknallt? Unsterblich meine Englischlehrerin. Ja? Also, mhm, das war eigentlich schon klar, aber das war ja noch in den 80er Jahren, das heißt, ich hatte das Gefühl, das ist die Option. Wenn das so wäre, wie ich mir ziemlich sicher bin, dass es ist, dann steht mir ein Leben am sozialen Abseits bevor.
Mhm.
Das fand ich ungerecht. Ich fand es zwar an sich überhaupt nicht problematisch, weil es war ja ein sehr schönes Gefühl.
Ja.
Man denkt, was soll daran so schlimm sein? Es tut, mhm, bloß niemandem weh. Ist so ein positives Gefühl. Und das aber anerkennen zu können für mich,
mhm,
und auch zu sagen, das ist es, was ich bin, und das ist aber auch okay, war unbeschreiblich wichtig, auch für meine schlicht und ergreifend geistige Gesundheit.
Ja,
das. Weil das andere ist sonst, dass du zu der Mehrheitsgesellschaft offensichtlich nicht gehörst. Und wenn du keinen Ort hast, wo du dann hingehörst, dann wird es eng. Dann hast du ein Selbstgefühl von, oder auch vielleicht was dir von außen herangetragen wird, dass du nie dazugehörst, dass du immer falsch bist. Und dann ist es wichtig, sich auch als Gruppe definieren zu können, sagen, nein, wir sind gar nicht allein. Es gibt eine legitime Gruppe und daraus Heimat zu finden oder zu sagen, ich bin richtig, so wie ich bin.
Mhm.
Und dann kann man das, wenn da genug Stabilität ist, wenn man keine Gewalt erfährt, wenn man mit der durch, also das möchte ich auch anerkennen, es gibt Menschen, für die ist es nicht möglich, weil die traumatisiert sind, egal ob das jetzt rassistische Sachen sind oder, mhm, homophobe Sachen, wenn man die Möglichkeit hat, unbeschadet reinzukommen, dann hat man vielleicht auch die Möglichkeit, das flexibel zu handhaben, ja, und auch ganz offen wieder zu sein. Aber um sich selbst zu finden, reicht es nicht, etwas nicht zu sein.
Mhm.
Nichtsein ist keine Existenz.
Mhm.
Irgendwas musst du sein, und manchmal sind es Begrifflichkeiten, die helfen, zu verstehen, zu einzuordnen und auch zu sich zu finden. Also von daher ist immer eine Frage, kommt es von außen?
Mhm.
Ist es erstmal eine Möglichkeit, sich zu finden, zu organisieren, also sich auch gewiss zu werden über bestimmte Mechanismen? Ich denke, das ist auch, was im Feminismus passiert ist in den 70er Jahren, einfach zu sagen, also das ist dann tatsächlich vor meiner Zeit, aber wir als Frauen, wir definieren uns mal überhaupt erstmal als Gruppe, und wir sehen das und wir bestimmte Erfahrungen teilen. Und die meisten dieser Erfahrungen sind negativ oder sind strukturell gesehen, haben was mit Macht zu tun, und da sind wir benachteiligt. Du kannst dann solche politischen Positionen dir überhaupt erst definieren, wenn du dir im Austausch gewahr wirst, wie eigentlich die Lage ist, wenn du nicht nur als Individuum irgendetwas erfährst, sondern wenn du dich mit anderen austauschst und Gemeinsamkeiten feststellst.
Mhm.
Das ist, glaube ich, die Grundlage für politische Aktionen, aber auch, um sich überhaupt ganz zu fühlen.
Mhm.
Also eine Existenz zu haben.
Mhm.
Und ja, da hat es, glaube ich, seine starke Berechtigung.
Ja, das definitiv. Und trotzdem, wenn du seinen Begriff Heimat verwendest, das heißt, man sucht in diese Gruppen Zugehörigkeit in Heimat, weil man draußen, außerhalb von dieser Gruppe, keine Heimat gefunden hat. Und da frage ich mich manchmal, ob so nationale Vereinigungen und so weiter von Migrantenvereine eben nicht auch negative Auswirkungen haben dadurch, dass die Leute sehr stark dort die Heimat suchen und sich so eine eigene Welt basteln, und in dem Land, in dem sie leben, sind sie für diese Außenwelt, interessieren sich weniger, weil sie diese Migrantenwelt für sich gestalten mit eigener Sprache und Bräuchen und alles Möglichen.
das kann auch immer so ein Aspekt sein, ne? Mhm. Also auch ein problematischer Aspekt. Aber gleichzeitig ist diese Art von Zugehörigkeit, kann ja auch sehr viel Sicherheit erstmal schaffen. Mhm. Und ich denke, wenn du in die Fremde musst, also viele Leute haben sich ja nicht ausgesucht,
ja.
Das ist ja eine unglaublich schwierige Situation und belastende Situation. Ich glaube, um da erstmal eine Stabilität zu haben, um überhaupt zu funktionieren, kann schon wichtig sein, dass man sich irgendwie zusammenschließt und irgendwie mit Menschen, die dieselbe Sprache sprechen, mit denen man vermeintlich was gemein hat.
Vermeintlich, ja, genau.
Vermeintlich, mhm. genau. Also manchmal hat man vielleicht auch ganz viel gemein. Manchmal ist es vielleicht nur die Sprache oder man stellt dann fest, dass man hat doch nichts gemein. Aber so ein Ausgangspunkt, das verstehe ich schon. Die Frage ist immer, wie man es idealerweise kombiniert. Ich würde immer hoffen, dass wenn man irgendwo ist, dass, naja, so eine blöde Utopie, wahrscheinlich auch sehr naiv, dass wir alle gemeinsam Lust aufeinander haben. Ja,
ja.
Dass, na, natürlich. Dass wir einfach gucken und diese Reichhaltigkeit genießen, dass wir eben gar nicht alle so gleich sind. Ja, ich glaube, es kommt dann halt drauf an. Sprache ist einfach eine Grundlage von Teilhabe an Gesellschaft. Und ich glaube, da muss ganz viel getan werden, da müssen ganz viele Wege aufgemacht werden, um diese Art von Teilhabe für möglichst viele Leute zu ermöglichen.
Definitiv.
Mhm. Wer sie nicht annimmt oder nicht annehmen kann, auch da, wenn deine Familie hier ist, dann musst du die Möglichkeit haben, hier zu sein. Ja, also.
Mhm. Ja. Naja, also es geht nicht nur immer natürlich um eine Verweigerung oder um dieses bewusste, ich bleibe in meinem Ghetto, sagen wir, und mich interessiert nichts anderes, sondern es gibt natürlich auch andere Gründe, was du auch genannt hast, wenn man es einfach alt ist, schafft man es vielleicht nicht mehr. Oder
ja, also du hast keine Schulbildung, du hast
genau,
es nicht gelernt.
Genau.
Es gibt, kommen Leute her, die sind Analphabeten.
Jawohl. Ja. Oder ich kenne auch Menschen, die einfach hier von Anfang an in ziemlich prekären Berufen arbeiten und arbeiten so viel und so hart und nur unter Menschen, die die gleiche Sprache sprechen, dass sie einfach diese Chance nicht haben. Wann soll er bitteschön Deutsch lernen, wenn er jeden Tag 10 Stunden auf der Baustelle steht unter lauter Pollen zum Beispiel?
Absolut, aber trägt auch hierbei zur Gesellschaft und ist dann auch okay. Ja. Und die müssen sich dann auch anhören, dass wir irgendwelchen Deutschen die Jobs wegnehmen. Genau. Weil sie in der Hähnchenfabrik irgendwelche männlichen Küken killen müssen, was ein furchtbarer Job ist. Oder in den Schlachthöfen, wir haben es jetzt alles gesehen.
Tönnies, genau.
Und dann verstehe ich auch, also wenn du, es kommt ja noch dazu, dass das ja nicht in einem neutralen Raum passiert, sondern in einem Raum, wo diese Menschen ja oft eben auch Rassismus ausgesetzt sind. Da wurde gesagt, sie sprechen nicht gut genug Deutsch, sie schauen nicht deutsch genug aus. Da verstehe ich, dass man einen Ort sucht, wo man einfach mal okay ist. Ja, wo man nicht falsch ist, nicht
stimmt,
komisch ausschaut.
Dann funktioniert es automatisch.
Und das ist irgendwie so ein, man muss dann schon genau hingucken. Also nicht alle rotten sich sozusagen zusammen. Das wäre dieses ganz negative Bild, weil sie sich verweigern. Sondern viele haben gute Gründe. Und ich glaube, es ist uns allen Strukturen zu schaffen, die es möglichst einfach machen sollten für alle Menschen, in diese Art von Austausch zu gehen. Ob es dann jemand annimmt oder nicht, ist nochmal ein anderes Thema. Andererseits glaube ich auch an den freien Willen von Menschen. Ich weiß nicht immer, was am besten für andere Leute ist. Und,
aber
die Hürden sind auch sehr hoch. Ja? Also für viele Leute sind die Hürden tatsächlich hoch.
Zu hoch.
Ja. Und wenn du zum Beispiel hierher kommst und um Asyl bittest, eine Freundin von mir war 7 Jahre im System. Ohne Deutschkurs. Ohne Zugang zu irgendwas. Ja, also da brauche ich jetzt nicht vorwerfen, dass ihr Deutsch nicht perfekt ist, ja. Sie hat auch verlernt zu lernen.
Haben selbstverständlich, in Strukturen zu funktionieren.
Und sie war jung, die ist mit 17 hierher gekommen und steckte nur in dieser ganz unnatürlichen Situation. Sie durfte ja nicht arbeiten, sie durfte
ich
nicht
weiß. Suchen. Ja, dann wollte ich noch zurück zu diesem Thema Cancel-Kultur oder Culture, wo wir schon einmal gesagt haben, dass man eben so hyper vorsichtig ist manchmal, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen. Und da gibt es so ein Phänomen, worüber viel geschrieben und gesprochen wird, dass wenn sich Menschen Meinungen erlauben, die eben nicht erlaubt sind, werden nicht nur die Meinungen gecancelt, sondern auch die Menschen. Was hältst du davon, von diesem Phänomen? Existiert das tatsächlich oder ist es gefährlich tatsächlich oder ist es jetzt einfach so ein Medienphänomen?
Ich glaube, es ist gefährlich aus einem ganz anderen Grund, als den du meinst. Mhm. Weil dieser Begriff der Cancel Culture ist ja ein politischer Kampfbegriff. Mhm. Und wenn du guckst, wer angeblich gecancelt wird, sind es Leute in sehr machtvollen Positionen, die auch übrigens gar nicht gecancelt werden. Denn sie sind in Positionen, wo sie unglaublich viele Menschen erreichen und ihre Meinung natürlich kundtun. Mhm. Und die werden in der Regel aufmerksam gemacht von Menschen, die weniger Macht haben, auf bestimmtes Verhalten. Und das wird dann als politischer Kampfbegriff, als Cancel Culture bezeichnet. Mhm. Aber eigentlich geht es hier ganz viel um Macht. Und die Leute, die angeblich gecancelt werden, fangen immer von einer sehr, sehr hohen Machtposition an, und richten sich in Aussagen oft gegen Leute, die viel weniger Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe, Macht und so weiter haben. Und da bin ich sehr dafür, auch da ganz genau hinzugucken, wer hier eigentlich diese Begrifflichkeiten in den Mund nimmt. Denn die Frage ist immer, trittst du nach unten oder nach oben? Mhm. Und in den Begriff Cancel Culture wird in der Regel nach unten getreten, von Leuten, die oben stehen. Wenn du mich jetzt fragst, sollte jede Person, die irgendwann was Unbedachtes gesagt hat, sofort den Job bestraft verlieren? Nein. Mhm. Passiert das in der Realität? Nein. Nicht bei uns in Deutschland. Das ist also das. Aber als Phänomen ist es in der Regel so, dass Leute in sehr machtvollen Positionen, die gut gehört werden, die eine riesige Reichweite haben, dass die auf Verhalten aufmerksam gemacht werden, das manche Leute nicht okay finden. Und das dann schon als Cancel Culture zu verstehen, ist eigentlich eine rechte Art politischer Kampfbegriff, wo ich immer sehr vorsichtig wäre, wer da eigentlich wovon spricht und wer am Ende die Macht hat. Es sind nämlich nicht, also die Macht bleibt eigentlich bei der Gruppe, die angeblich gecancelt wurde. Mhm. Fast immer.
Ja, also grundsätzlich bin ich deiner Meinung, grundsätzlich. Mhm. Aber in den sozialen Medien vor allem wird man ganz oft bestraft, wenn man sich getraut hat, eben irgendetwas in Frage zu stellen oder etwas nicht ausreichend politisch Korrektes zu sagen. Und ich finde, das ist schon auch ein bisschen für das Zusammenleben ein bisschen so eine gefährliche Entwicklung.
Das stimmt, da ist das Problem, glaube ich, sind eher die sozialen Medien. Als irgendeine Culture, die dahinter steht. Mhm. Weil das natürlich ein Phänomen ist, und dem sind in der Regel eben die marginalisierten Leute ausgesetzt und nicht die Machtvollen. Dass diese ganzen Shitstorms, Trolling und sowas, ist natürlich erst möglich geworden mit den sozialen Medien. Und die da am lautesten schreien, sind die Personen, die strukturell zur machtvollsten Gruppe gehören. Das sind nämlich weiße Männer, die sich auf zum Beispiel Frauen, die in der Gaming-Industrie arbeiten oder so, stürzen wie die Irren. Jede Frau, die mal den Kopf aus der Deckung hebt, wird sozusagen sofort versucht, abgesägt mit Vergewaltigungsdrohungen, sonst was. Wir sehen das jetzt bei NSU 2.0, dass sich auch die Rechtsterroristen hauptsächlich auf Frauen einschießen. Also da muss man auch die Strukturen angucken, aber es sind natürlich die sozialen Medien, die durch ihre Anonymität und durch dieses hohe Erregungspotenzial und da kommen halt dann die Algorithmen dazu, ne? die auch immer wieder das füttern, was besonders erregend ist, mit möglichst provokanten Headlines, die so ein Phänomen natürlich auf eine ganz andere Art überhaupt erst schaffen. Da weiß ich den Umgang auch nicht. Ich glaube, man muss da ein bisschen auch in der Presse, in dem persönlichen Umgang muss man sich ein bisschen gewahrer werden, wie Internetkultur zum Teil passiert. Mhm. Weil gerade dieses Trolling ist was so ganz oft, das sind Strategien des Trolling, die benutzt werden, um zu provozieren. Wenn daraufhin jemand etwas darauf reagiert, auf eine sehr provokante Äußerung, die nur dazu da ist, zu provozieren, wird das als falsche Empörung deklariert und dann als Cancel Culture. Aber der erste Impuls war überhaupt nur Empörung zu generieren. Völlig wurscht, es geht nur darum, was Provokantes zu sagen, ob man das glaubt oder nicht. Jede Person, die diese provokante Äußerung weiterverbreitet, macht genau das, was die Trolle wollen. Und auch wenn die Person es weiterverbreitet, sagt, hast du das gesehen?
Ja, das stimmt.
Das passiert zum Beispiel ganz oft bei der AfD oder bei der NPD zum Teil sogar. Völlig marginalisierte Aussagen die zum Teil einfach irre sind,
bekommen super Reichweite.
Genau. Ja. Und da sind dann alle, die wohlmeinenden Liberalen, sind, die das verbreiten. Und der einzige Zweck dieser Äußerung oder dieser Memes, die dann kreiert werden, ist die Verbreitung. Mhm. Das sind wir, die verbreiten, nicht die Rechten. Und diese Empörung wird genutzt, auch aus strategischen Gründen. Und da muss, glaube ich, auch Presse noch schlauer werden. Da muss Öffentlichkeit schlauer werden, wie man mit solchen Phänomenen umgeht. Weil, ach Gott, wenn ich gucke, das neueste Meme, die AfD ist rassistisch. Ja, Herrgott. Das wissen wir alle. Sie wird gewählt, weil sie rassistisch ist. Sie wird ja nicht gewählt, weil die Leute nicht verstehen, dass die Rassisten sind. Mhm. Die werden ja gewählt, weil sie Rassisten sind. Also wem erzähle ich das jetzt eigentlich? Mhm. Wem muss ich jetzt nochmal irgendeine extreme Meinung von der AfD Mecklenburg-Vorpommern irgendwas zu kleistern? Der Erkenntnisgewinn ist null. Einzig, was ich mache, ich erfülle sozusagen deren Auftrag. Ja. Und ich glaube, diese Phänomene sind auch ein bisschen verlinkt. Also Cancel Culture, dieser Begriff, Trolling, Reichweite von Rechten und das Zurechtstutzen jeder Person, der es angeblich nicht zusteht, sich auch zu äußern. Und das sind die Personen, die mal Kritik äußern.
Ja. Mhm.
Das greift irgendwie ineinander. Und da muss man sehr genau gucken, was da eigentlich passiert.
Mhm. Ja. Ach, Andrea, ich könnte mit dir die ganze Nacht sprechen. Aber können wir, glaube ich, nicht machen. Wir haben auch ein paar Rubriken in dem Podcast. Ich wollte das ganz geschickt in das Gespräch einbauen, aber ich habe es völlig vergessen, weil wir so viele Themen hatten. Und trotzdem frage ich dich.
Gerne lernen.
Kann ich sagen, was ich gerne können würde? Weil lernen kann man es, glaube ich, nicht richtig.
Okay.
Ich würde wahnsinnig gerne gut singen können. Wenn ich mir irgendwas aussuchen könnte, wäre es das. Und man kann das sicher ein Stück weit lernen, also irgendeine Technik zu. Aber da wäre ich immer noch nicht wahnsinnig musikalisch und hätte immer noch keine tolle Stimme. Aber das wäre, mit Leuten in Verbindung zu treten, nur weil man so schön singen kann, also durch Musik, das finde ich ein Traum.
Andrea, du weißt, du bist im Podcast des Bildungszentrums. Ja? Wir haben dafür Kurse.
Ja, ich weiß. Aber wir sind jetzt an dem Punkt, wo wahrscheinlich auch das, es gibt halt Leute, die haben natürliches Talent und andere, die könnten mit harter Arbeit ein bisschen besser werden, aber die werden nie das Level erreichen. Ich versuche sozusagen, meine natürliche Beschränkung anzuerkennen und ich muss mich dann halt beim Karaoke ausleben. Wobei, ich warte drauf, dass es im Musikverein, also in der Kantine von Orchid endlich wieder Queer-Karaoke gibt, weil das ist so ein schöner Raum, wo man das machen kann. Und ich vermisse das sehr in Nürnberg, weil da können auch Menschen wie ich mit großer Überzeugung und großer Leidenschaft irgendwas ins Mikro brüllen und man wird nicht von der Bühne gezerrt.
Mhm. Toll, wollte ich auch eigentlich schon immer machen. Ich habe es noch nie probiert.
Ich habe das bei unserem Festival zum ersten Mal gemacht, weil wir Queer Karaoke als Festivalparty uns gewünscht hatten vom Musikverein. Und Musikverein war so nett und hat das zu unserem Festival also gelegt. Und wir hatten die glorioseste Nacht aller Nächte, glaube ich, mit allen Gästen. Allen ging es so gut, alle haben irgendwas gekrächzt auf der Bühne, in Gruppen oder alleine, und es war nur schön.
Ach toll. Gibt es Aufnahmen davon?
Ja, also meine Praktikantinnen hatten quasi nichts Besseres zu tun, als mich im Video direkt an dem Abend noch auf Instagram zu stellen, auf unseren Festival-Account. Und ich kann ernsthaft sagen, dass es noch viel schlimmer war, als ich dachte, dass es gewesen wäre.
Ich würde schauen, ob ich das verlinken kann.
Oh nein! Nein. Krasina.
Okay, verstanden.
Es ist mit voller Inbrunst und Überzeugung vorgetragen, mein Elvis. Handwerklich dachte ich, es wäre nicht ganz so schlimm. Aber dann sieht man es als Video und denkt sich, okay. Ja, übrigens, wenn du schon vom Bildungszentrum sprichst, also ich habe ja auch die Freude, jetzt im September auch mal euer Gast zu sein als Lehrende im Studium Generale. Da darf ich mich mal in 4 Einheiten zum Thema Filmsprache und filmisches Erzählen äußern. Da bin ich auch schon sehr drauf gespannt.
Das ist toll. Na gut, dann zum Abschluss hast du zur Auswahl. Entweder Meckerecke oder Glücksmomente. Was willst du uns lieber?
Glücksmomente.
Glücksmomente.
Ganz großer Glücksmoment war Corona-bedingt. Das erste Mal, als ich wieder mit Menschen zusammen an einem Tisch saß, die nicht meine Familie waren. Und das, das besondere Glücksmoment war, dass uns das, glaube ich, allen gleich ging. Wir waren noch auf, also der politische Hintergrund ist gar nicht wichtig, aber wir waren gemeinsam auf einer Gedenkveranstaltung für eins der NSU-Opfer, für den Herrn Jascher. Und so eine Gruppe, mit der ich jetzt ganz lange nur online zu tun hatte, weil wir uns nicht persönlich treffen konnten, es waren viele Leute da und danach haben ein paar gesagt, komm, lass uns noch was trinken gehen. Das war also nach den Maßgaben nicht hundertprozentig korrekt, aber wir haben schon Abstand gehalten. Wir waren halt nur mehr als zwei Haushalte zu dem Zeitpunkt, aber wir saßen sehr verteilt. Und dieses Gefühl zu sehen und selber auch zu spüren, wie man so durchatmet, dass man an einem Tisch sitzt und nicht nur eine Person, die auf Zoom spricht, anguckt, sondern dass man mal gemeinsam spricht als Gruppe und dann entspinnt sich ein Zweiergespräch und dabei sehe ich noch, wie die dritte Person gerade guckt und auf irgendwas reagiert. Das war ein Moment von so totalem Glück für uns alle, glaube ich, dass wir uns fast direkt, also wir waren kurz davor, uns ewige Liebe zu schwören, weil dieser Moment so außergewöhnlich war und von uns allen so genossen worden ist. Im sozialen Raum gemeinsam wieder zu sein, ohne etwas machen zu müssen, sondern einfach nur zu sein gemeinsam und es laufen zu lassen. Das ist so aus dem letzten halben Jahr ein extrem starker Moment.
Extrem starker. Das würde mich nicht überraschen, dass mir das schon mehrere Menschen erzählt haben.
Ja.
Es ist tatsächlich, das hat uns wahnsinnig gefehlt, als wir so eingesperrt
saßen. Ich hoffe ja auch, dass wir uns da alle dran erinnern, wie wichtig das Zusammensein ist und dass wir uns nochmal neu formulieren, wie wir eigentlich leben wollen und was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und dieses Zusammensein ist so unglaublich wichtig. Ja. Ich hoffe, dass es einen Nachhall hat, dass wir das nicht wieder vergessen.
Ja, glaubst du, dass Corona uns positiv verändert?
Das war die Hoffnung am Anfang. Ich fürchte, nein, weil es jetzt schon wieder so instrumentalisiert wird, weil die Leute es vergessen. Ich hatte am Anfang ein bisschen Hoffnung, dass wir uns darauf konzentrieren, was wichtig ist, weil wir auch spüren, was wichtig ist.
Ja.
Ganz unmittelbar, was wir vorher nicht, was einfach in diesen Notwendigkeiten und diesem Alltag so untergegangen ist. Ich glaube, dieses Vergessen ist ein Problem. Aber ich hoffe, dass ein Stück weit die Energie und das, was uns wichtig ist, bewusster wird und dass wir gemeinsam daran arbeiten, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sich danach ausrichtet und nicht nach irgendwelchen Gewinninteressen oder vermeintlichen Zwängen, denen wir angeblich alle unterliegen und die so wurscht sind,
stimmt,
die wir erlebt haben in den Monaten, wo wir im Lockdown waren.
Vielen Dank für das Gespräch, Andrea. Es war richtig toll, dich wiederzusehen und ja, das Gespräch
mit dir. Ich habe mich riesig gefreut. Vielen Dank für die Einladung.